ARD. Um die 240 Millionen Menschen in den USA dürfen dieses Jahr bei den Präsidentschaftswahlen abstimmen, aber nur eine relativ kleine Zahl von ihnen wird am Ende wahrscheinlich darüber entscheiden, wer der nächste Präsident oder die Präsidentin wird. Denn entscheidend sind am Ende wohl die politisch besonders umkämpften Swing States, also die, in denen nicht jetzt schon feststeht, ob aus Tradition eher die Republikaner oder die Demokraten gewählt werden. Und einen dieser Swing States schauen wir uns jetzt genauer an, nämlich Arizona.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Ich bin Isabel Karas und bei mir sind jetzt Katrin Brandt und Sarah Schmidt. Ihr seid beide zuletzt in Arizona gewesen, also im Südwesten der USA. Ich habe überlegt, was mir als erstes einfällt zum Stichwort Arizona. Und als erstes kam mir der Grand Canyon in den Kopf, wahrscheinlich der Klassiker. Jetzt wollte ich mal hören, ihr habt wahrscheinlich nicht so dieses Touri-Bild, was ich noch im Hinterkopf habe. Was kommt euch als erstes in den Sinn?
Doch, ich habe schon auch so ein bisschen dieses Touri-Bild im Hinterkopf, weil die Landschaft schon sehr beeindruckend ist, auch mit diesen tollen Kakteen. Und bei mir sind so ein bisschen die Extreme, weil wir schon sehr beeindruckende Gewitter hatten. Also die konntest du so richtig aufziehen sehen und dann diese riesigen Wolkentürme und dann aber eben auch eine unglaubliche Hitze.
Das mit der Hitze kann ich bestätigen. Tatsächlich, meine erste Reise nach Arizona hat mich zu den klassischen Orten geführt, ne? Also Petrified Forest, wenn da mal jemand gucken möchte, das sind diese versteinerten Bäume, großartig. Grand Canyon ist natürlich auch immer wieder ein Erlebnis, aber diesmal war ich jetzt ganz im Süden und das Verblüffende, was ich diesmal erlebt habe, war, ich dachte, wenn ich da im Sommer, im Hochsommer hinkomme, ist alles total vertrocknet und braun und staubig. Und das war's gar nicht. Also mein Leihwagen sah tatsächlich wirklich wüste staubig aus. Aber du sagst gerade diese markanten Kakteen mit diesen Ärmchen, die so ein bisschen menschlich aussehen. Dann gibt's diese wunderschönen Palo Verde Bäume mit der grünen Rinde, die über die Rinde Photosynthese betreiben können. Dann gibt's zähe, harte, immergrüne Bäume. Also ich war verblüfft, wie grün Arizona ist. Und wenn man die Augen offen hält und so ein bisschen die Indikatoren kennt, kann man auch noch die verbleibenden Flussläufe erkennen. Aber damit sind wir jetzt schon mitten im Thema Wassermangel und das können wir ja noch vertiefen.
Vorher interessiert mich aber so dieser Unterschied von euch als Leuten, die vielleicht zum ersten, zweiten, dritten Mal, wie auch immer, nach Arizona kommen, zu den Menschen, die eben ja vielleicht schon immer dort leben oder schon lange dort leben. Was haben die euch denn so erzählt über ihren Bundesstaat?
Also auf meiner Reise war das Thema Migration das Bestimmende. Das liegt aber einfach daran, dass ich deswegen eben auch hingefahren bin. Also ich war in einer Stadt, die durch die Grenze geteilt wird und war eben an der Grenze dort in Arizona unterwegs und habe da eben gemerkt, ja klar, das Thema Grenze ist eins, wo die Leute da eben sehr unmittelbar mit konfrontiert sind. Anders als viele, viele Amerikaner ja im ganzen Land, wo natürlich die Grenze im Wahlkampf ein riesiges Thema ist, aber viele Leute wahrscheinlich gar nicht so genau wissen, wie denn aktuell die Situation an der Grenze ist. Und es ging bei mir aber auch ein bisschen um die Wirtschaft, weil eben diese Stadt, die geteilt wird, Nogales heißt die Stadt, die wird halt wirklich von der Grenze geteilt, ist aber eigentlich eine Stadt und da findet viel Grenzverkehr hin und her statt. Und ich war auf der amerikanischen Seite und da sind einfach viele Ladenbesitzerinnen und Besitzer total davon abhängig, dass eben Mexikaner in die USA kommen und dort einkaufen. Und insofern hat das Thema Wirtschaft bei mir auch eine Rolle gespielt.
Ich bin so ein bisschen rumgereist von der südwestlichsten Ecke bis nach Phoenix und dann zwischendurch auch noch mal ein bisschen Sightseeing gemacht. Ich kann mal eins meiner Lieblingszitate, Stichwort Hitze, schon mal direkt einspielen. Das ist Tom Zollner, das ist ein Buchautor, der hat Arizona von Norden nach Süden zu Fuß durchwandert und ein Buch geschrieben. Es ist sehr interessant zu lesen. Meine Lieblingsstelle ist, als er irgendwann erzählt, dass er so wenig gegessen hat unterwegs, dass er hinterher aussah wie ein wandernder Zweig. Und mit dem habe ich vor meiner Reise gesprochen und der hat zum Thema Hitze das gesagt.
Is Arizona inhuman in the summers? Yes. Is Chicago inhuman in the winters? Yes.
Das war so eine typische Aussage, die ich auch immer wieder gehört habe, dass Leute ein bisschen angefressen waren, wenn man auf die Hitze zu sprechen kann. Nach dem Motto, ist Arizona im Sommer inhuman? Ja, sicher. Ist Chicago im Winter inhuman? Ja, sicher. Das hat was mit dem Standort zu tun. Also dieses, nun kommt und nicht immer und erzählt mir was von Hitze. Das macht die Einheimischen, glaube ich, so ein bisschen kirre. Aber es ist halt einfach, es ist einfach eine große Hitze. Ich habe für mich festgestellt, dass ich komische Sachen angefangen habe zu machen. Ich habe mir für meinen Leihwagen eine Abdeckung fürs Armaturenbrett gekauft, weil ich mir immer die Hände am Lenkrad verbrannt habe. habe. Ich habe, was kein Deutscher dieser Welt machen würde, das Auto im Stand laufen lassen, damit die Klimaanlage bläst und ich nicht einen Hitzeschock krieg. Solche Geschichten. Ich habe sehr genau geplant, wenn ich vor die Tür gegangen bin. Ich habe immer dafür gesorgt, dass ich literweise Wasser im Kofferraum hatte und ähnliche Geschichten mehr. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, auf dem Mond leben kann nicht anstrengender sein als in Phoenix und in Arizona im Sommer.
Also wir merken, Arizona hat deutlich mehr zu bieten als nur diese politische Dimension, über die gerade alle sprechen. Aber deswegen steht der Bundesstaat ja nun mal gerade so im Fokus, eben als Swing State. Die Kandidaten der Demokraten, die hatten da jahrzehntelang eigentlich gar keine Chance, bis dann 2020. Da hat Joe Biden mehr Stimmen geholt als Donald Trump. Dann sah es zuletzt jetzt eigentlich wieder besser für Trump aus, bis eben Joe Biden seinen Rückzug erklärt hat aus diesem Präsidentschaftsrennen. Und jetzt scheint es ein bisschen so zu sein, als wenn Kamala Harris doch wieder aufholen könnte. Also wir wissen, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was ich jetzt natürlich auch interessant finde, wir reden ständig über diese Swing States und auch über Arizona. Machen das die Menschen vor Ort denn auch? Also hat man da irgendwie gemerkt, dass dieser Bundesstaat politisch so umkämpft ist?
Mein Eindruck ist, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, denen war sehr bewusst, dass das ein Staat ist, auf den alle im Moment gucken und den auch alle ein bisschen für extrem halten. Arizona ist ja 48. Bundesstaat, 1912 erst dazugekommen und ist, das ist so meine Wahrnehmung, ein bisschen von Glücksrittern und Schatzsuchern besiedelt worden, also von Leuten, denen es im Osten schon zu eng war und zu voll war und zu reguliert, die dann angefangen haben, nach Gold zu suchen, nach Silber, nach Kupfer, die Baumwolle angebaut haben und ähnliche Geschichten. Mehr. Also es ist schon ein Bundesstaat der Abenteurer und der hat auch zahlreiche extreme politische Meinungen herausgebracht. Also die Republikaner sind hier extremer als anderswo, die Demokraten möglicherweise auch. Aber ihnen ist sehr klar, dass sie auf dem Präsentierteller stehen und ihnen ist auch sehr klar, dass diese vorige Wahl so sehr knapp war. Na, das waren ja so um die 10.000 Stimmen. Wir erinnern uns auch noch, dass damals eine Fülle an Verschwörungstheorien grassiert hat, dass dieses Ergebnis angezweifelt worden ist, dass nochmal gezählt worden ist und nochmal und dann wurden irgendwelche Leute dahin geschickt, die aber gar nicht in der Lage waren oder auch nicht legitimiert waren zu zählen und ähnliche Geschichten mehr. Und das ist den Leuten sehr bewusst. Die Lokalzeitung hat mal eine Datenbankrecherche gemacht, während ich da war und festgestellt, dass diese 10.000 Stimmen ungefähr der Zahl der kinderlosen Katzenladies entspricht, mit denen Jenny Vance neulich zitiert worden ist. Also wenn alle kinderlosen Katzenladies wählen gehen würden, könnten die Zünglein an der Waage sein. Also ihr merkt, die Gedankenspiele sind da und die Leute beschäftigen sich damit.
Ja, und ich fand das auch oder habe das auch so erlebt. Das liegt in meinem Fall aber eben auch sehr konkret daran, dass die Leute, gerade was die Grenze angeht, ja sehr konkret erleben, wie Politik Einfluss auf ihr Leben hat oder auch nicht. Also ich habe einen Rancher getroffen, der in einem County lebt, das eher republikanisch wählt. Und der hat mir geschildert, wie eben immer wieder er illegale Migranten auf seinem Grundstück, das ist ein riesiges Grundstück, also wirklich so eine riesige Ranch. Wir sind da mit der Drohne geflogen und man sah dann so in der Ferne den Grenzzaun, tatsächlich auch diese Stelengrenze, ja, also die man, glaube ich, so im Kopf hat, wenn man an die Mauer, wie sie dann ja von Trump auch oft genannt wurde, denkt. Und klar, wenn du Menschen auf deinem Grundstück stehen hast, wenn du immer wieder Zäune reparieren musst, die aufgeschnitten werden, wenn deine Kühe dir quasi ausbüchsen, weil die Zäune kaputt sind, dann bist du natürlich in deinem Alltag sehr von dem betroffen, was viele aus dem Fernsehen kennen und hast da, glaube ich, auch nochmal eine andere Einstellung dazu. Und der hat mir erzählt, also Trump-Wähler, er hat mir aber gleichzeitig erzählt, dass er von der Politik so insgesamt enttäuscht ist, weil er auch sagt, eigentlich müsste es eine Lösung zwischen beiden Parteien geben und er aber das Gefühl hat, die werden sich nicht einigen und schon gar nicht in so einem Wahljahr und so lange wird es halt auch keine Lösung für diese Grenzproblematik geben.
Ich habe auch einen Rancher getroffen. Nee, ich habe einen Bauern getroffen, genauer gesagt. Muss man jetzt mal fein differenzieren.
Ja, habe ich auch gelernt. Genau. Rancher, Farmer, großer Unterschied.
Ja. Ich habe mal klassisch einen Bauern getroffen. Ich war ja links unten in der Ecke in Yuma. Das grenzt so an Kalifornien und Mexiko ran. Diese Grenze ist viel unspektakulärer als die du da erlebt hast. Da sind sehr viel weniger Leute zu den Hochzeiten rübergekommen. Und auch dieser Bauer, ein Konservativer, hat mir auch gesagt, dass er Republikaner eigentlich ist, war sehr differenziert. Der hat natürlich das Thema Wasser. Da kann ich jetzt nochmal extra stundenlang drüber erzählen, wie man mitten in der Wüste bei 45 Grad Außentemperatur Salat anbaut und Melonen anbaut und Baumwolle anbaut. Faszinierendes Thema. Aber der hat mir auch gesagt, er braucht eigentlich eine überparteiliche Lösung. Die Leute, die da über die Grenze kommen, sagt er, die haben ja kein Interesse, irgendwo bei ihm zu bleiben und bei ihm auf den Feldern zu arbeiten. Die wollen zu ihren Familienangehörigen oder irgendwo in den großen Städten, möglicherweise auch in den großen Städten untertauchen oder was auch immer. Aber er hat eben das Phänomen, dass er seit 20, 30 Jahren eigentlich nicht mehr genug Arbeitskräfte hat. Er hat 40, 50 Leute, die für ihn arbeiten und ein Teil davon sind Einwanderer der ersten Generation, die haben sich hier in den USA niedergelassen. Andere pendeln tatsächlich jeden Tag über die Grenze hin und her, um auf den Feldern zu arbeiten. Und er hat mir gesagt,
crazy thing is, there's literally, you know, tens of thousands more that would like to. They can't get a visa to legally do it. And we only employ legal workforce, so it's kind of silly.
Also er sagt, das Verrückte ist, dass auf der anderen Seite in Mexiko Zehntausende von Leuten gerne kommen würden, um zu arbeiten, dass sie aber kein Visa bekommen, um das legal zu tun. Und er selber sagt, er beschäftigt eben Leute, die wirklich legal im Land sind und das findet er ziemlich bekloppt. Also auch jemand, der sagt, wir brauchen in Washington überparteiliche Lösungen, wir müssen zusammenkommen, weil hier vor Ort nützt uns dieses ganze Getöse, was wir in Washington hören, nämlich gar nicht.
Und das war auch was ich tatsächlich gehört habe in der Grenzstadt, in der ich war. Da hat mir eben auch eine Frau gesagt, naja, es wird hier immer erzählt, es ist ein Krieg an der Grenze und wir leben hier irgendwie im Kriegsgebiet. Und sie sagte dann, naja, guckt euch doch mal um. Erlebt ihr das denn gerade? Das erleben wir hier nicht so. Wobei man eben da auch sagen muss, ich war jetzt zu einer Zeit, wir haben keine illegalen Migranten an der Grenze getroffen. Da gibt es ja durchaus auch andere Situationen. Und Ende letzten Jahres beziehungsweise Anfang diesen Jahres kamen einfach unglaublich viele Menschen über die Grenze. Also das zeigt, wie unterschiedlich die Situation ist. Ich glaube, je nachdem, wo man an der Grenze ist, wie du gesagt hast, Katrin, wann man da ist, wie viele Menschen gerade kommen und dann eben auch so das persönliche Erleben. Also diese Frau kommt selber aus Mexiko, ist eine Demokratin, macht auch Lokalpolitik dort. Aber die hat genau wie der konservative Rancher gesagt, wir brauchen halt eine gute Gesetzeslage, wo Leute, wie auch dein Bauer ja gesagt hat, die Leute müssen legal kommen können, die müssen schnell wissen, dürfen sie hier bleiben oder nicht, dürfen sie arbeiten. Und auch die war enttäuscht, dass das im Moment in der politischen Lage nicht möglich ist.
Was ja zuletzt aus Washington kam in der Richtung, war ja ein Alleingang, kann man quasi sagen, von Joe Biden, der per präsidialem Erlass die Grenzregeln verschärft hat. Wer sich jetzt bei der Einreise aus Mexiko nicht regulär an so einem Grenzübergang meldet, kann seitdem ja sofort abgeschoben werden, ohne dass eben dieser betreffende Asylantrag bearbeitet wurde. Ausnahmen gibt es da nur in wenigen Fällen. Das ist also quasi seitdem die Regelung und die tritt immer dann in Kraft, wenn es im Schnitt pro Tag mehr als 2500 illegale Grenzübergänge tritt. Und aufgehoben wird diese Regelung, wenn es weniger als 1500 sind. Aber da muss man eben auch dazu sagen, so niedrig sind ja diese Zahlen in den letzten Jahren eigentlich nie gewesen. Sarah, du hast gerade gesagt, ihr habt jetzt keine illegalen Grenzübertritte erlebt. Habt ihr denn das Gefühl, diese Regelung, die hat was gebracht in dem Sinne? Also hat sich die Lage dadurch dort sehr verändert?
Also ich habe in Yuma oder in einer Nachbarstadt, in einem Nachbarörtchen von Yuma, ein Gesundheitszentrum besucht, das inzwischen eine Anlaufstelle für Flüchtlinge geworden ist. Also das ist tatsächlich eine Einrichtung, die mit den Grenzpolizisten zusammenarbeitet. Bei denen ist es so, jeden Morgen um 6:30 ruft da die Grenzpolizei an und sagt, wir haben in der Nacht so und so viele Leute an der Grenze aufgegriffen. Dann werden die mit Bussen in dieses Zentrum gebracht, das eigentlich so eine Art eine Poliklinik im Prinzip ist, so für die ländliche Bevölkerung. So, dann werden die Leute ärztlich untersucht, dann können die nach Hause telefonieren oder können ihre Sachen aufladen oder kriegen auch frische Klamotten und sowas. Und dann werden die von da aus weitervermittelt. Also die allermeisten haben Familie irgendwo oder irgendeinen Sponsor, wie es heißt. Also jemand, der sich um sie kümmert, der dann den Flug bezahlt. Und dann werden die nach Phoenix zum Flughafen gebracht und von da aus in die USA verteilt. Die sind vorher registriert worden und haben ihren Antrag gestellt und ziehen dann eben über dieses Flüchtlingszentrum, über diese Hilfseinrichtung weiter in die USA. Und auch da war es tatsächlich so, auf dem Höhepunkt dieser Welle, so zur Jahreswende Januar, Februar, haben die 18 Busse am Tag bekommen. Jetzt sind sie runter auf 6 Busse. Die 18, das war kaum für die zu schaffen, diese vielen Menschen. Die sind zwar Arbeit mit Angestellten und nicht mit Freiwilligen, aber das hat die komplett überfordert. Die waren, glaube ich, richtig durch im Frühjahr. Aber jetzt eben, als ich da war, saßen da vielleicht 3, 4, 5 Familien und haben darauf gewartet, dass sie weiterreisen können. Also es gibt Initiativen, die Situation ist im Moment entspannt, aber keiner weiß eben tatsächlich, wie es weitergeht. Und da, auch da hieß es, wir brauchen eine Lösung. Wir brauchen eine Reform des Einwanderungsrechts. Ihr müsst euch was ausdenken. Wir kriegen das nicht alleine hier hin.
Da gibt es ja verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Also das eine ist ja das, was die Amerikaner machen. Das andere ist aber ja auch, was auf mexikanischer Seite passiert. Wobei selbst die Demokratin, mit der ich gesprochen habe, mir sagte, dass sie enttäuscht sei von der Biden-Regierung, dass sie gar nicht so dagegen ankämen, gegen diesen Eindruck, den ja dann auch Donald Trump vermittelt, dass die Grenzsituation nicht unter Kontrolle sei. Und sie sagte schon, sie hätte das Gefühl, dass die Menschen, die gerne kommen wollen, das Gefühl hatten, seitdem Joe Biden im Weißen Haus sitzt, ist es einfacher und man ist willkommener. Und dass eben Joe Biden gar nicht so richtig damit durchkommt, dass er jetzt zum Beispiel die Asylregeln so sehr verschärft hat.
Das ist spannend, finde ich, weil man hört ja auch von Donald Trump eigentlich in ungefähr jedem Wahlkampfauftritt, die Demokraten hätten die Kontrolle über die Grenze verloren. Da ist natürlich dann auch interessant zu hören, verfängt das bei den Leuten vor Ort? Also trauen auch die Donald Trump am Ende tatsächlich mehr zu beim Thema illegale Einwanderung? Oder gibt es auch Menschen, die denken, Kamala Harris hätte das genauso gut im Griff?
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in der Grenzstadt Nogales, in der ich war, da hat diese Mauer einfach sehr viel mit den Menschen gemacht. Also du siehst wirklich diese riesige Mauer, die durch die Stadt läuft. Unter der Trump-Regierung ist da so ein Stacheldraht, so ein Militärdraht angebracht worden. Da habe ich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, das wäre für diese Community so schrecklich, dass man jetzt an so einer militarisierten Grenze lebt. Und es müsste doch einen humaneren Weg geben, so hat er das formuliert, als jetzt so eine militarisierte Grenze zu haben. Mit dem Rancher, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, er ist von der Politik an sich komplett enttäuscht. Wie gesagt, weil er eben findet, es gäbe ja konkrete Lösungsansätze, aber man kann sich einfach nicht einigen. Donald Trump ist für ihn aber kein Politiker, deshalb wählt er ihn auch. Er hat mir gesagt, naja, der hat so viel Geld, der hätte es ja eigentlich gar nicht nötig, Politiker zu sein. Und was dann wieder interessant war und wo ich meine, man erlebt halt beides und es ist so vielschichtig. Gleichzeitig glaubte er aber auch daran, und das hat er mir zumindest erzählt, dass er glaubt, dass die Demokraten die Grenze eben deshalb offen haben wollen, damit illegale Einwanderer ins Land kommen und dann eben für die Demokraten wählen und die Demokraten quasi so für Wählerstimmen sorgen wollen. Ich habe ihn dann gefragt und gesagt, naja, aber wer hier illegal ins Land kommt, der darf ja gar nicht wählen. Da hat er nur gesagt, watch me, also ja, denk dran, was ich dir gesagt habe. Da hat er dran geglaubt und das ist ja tatsächlich eine Verschwörungserzählung, die Donald Trump eben auch erzählt, ja.
Ja, naja. Ich könnte mir vorstellen, speziell bei diesem Thema Grenze, dass wenn man dann ins Detail geht, doch auch große Meinungsunterschiede, so wie du das eben auch angedeutet hast, Sarah, wieder rauskommen. Also die Demokraten haben da sicherlich ein liberaleres Verständnis, wer ins Land kommt. Die Republikaner insgesamt sicherlich ein restriktiveres Verständnis. Und mein Eindruck ist, dass gerade auch in Arizona die Gräben zwischen den beiden Parteien hier nochmal extra tief sind. Also ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, was er vorhat mit massenhaft Leute deportieren, das ist großartig, weil wir haben so viele Undokumentierte und Illegale. Und was die Demokraten machen, dass sie Leute eben ins Land ranlassen, die dann im Leben nicht hinterher auf irgendwelche Termine warten vor Gericht, sondern irgendwo versickern im weitesten Sinne und dann halt sich eine Existenz aufbauen als Undokumentierte, das ist für die schon ein sehr, sehr großes Thema. Und ich war bei der Wahlkampfveranstaltung von Kamala Harris, da habe ich Leute getroffen, die hatten noch vor Augen, dass Donald Trump an der Grenze Familien getrennt hat. Mhm. Das ist bei denen so hängen geblieben und das ist etwas, was sie für total unmenschlich halten, weshalb sie nicht möchten, dass Donald Trump nochmal an die Regierung kommt und sowas dann nochmal machen wird. Ich glaube, da gibt es schon sehr je nach Parteizugehörigkeit, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen und so einfach ist das alles nicht.
Mhm. Harris ist ja in Glendale aufgetreten in Arizona vor mehreren tausend Menschen. Also
kannst ruhig fast 20.000 sagen. Es war echt sehr, sehr voll.
Ja, sehr, sehr voll. Ich finde, das ist auch nochmal ein gutes Beispiel, weil daran sieht man ja, also auch diese Frau zieht dort sehr viele Menschen an, eben mit einer anderen Vision, was die Grenze angeht. Und das habe ich noch so im Kopf. Sie hat da ja auch versucht, ihre eigenen Erfolge so ein bisschen in den Fokus zu rücken, was eben das Thema Einwanderung angeht. Obwohl sie in der öffentlichen Wahrnehmung da natürlich nicht ganz so gut dasteht. Da frage ich mich jetzt, Kann sie das noch drehen, dieses Bild, was viele Menschen von ihr haben, eben auch noch in Bezug auf ihre Rolle als Vizepräsidentin und dieses Thema Einwanderung, oder ist die Zeit dafür eigentlich schon zu knapp bis zur Wahl?
Also was sie nicht machen kann, glaube ich, ist das Thema Einwanderung ausblenden. Mhm. Das ist zwar für Demokraten ein schwieriges Thema. Und Kamala Harris ist da jetzt so mitgehangen, mitgefangen bei Joe Biden. Joe Biden hat ihr ja nur die Aufgabe übertragen, sich mit den Fluchtursachen auseinanderzusetzen und im Hinterland sozusagen von Mexiko rumzureisen. Die Republikaner behaupten, Joe Biden habe sie zur Grenzbeauftragten gemacht und ihr den Auftrag gegeben, sie solle das Problem an der Grenze lösen. So ist es nicht, aber das ist eben das, was hängen bleibt, und alles, was an der Grenze passiert, wird jetzt ihr angelastet. Das ist schwierig, davon da wieder runterzukommen. Und so sehr wie die Republikaner in den vergangenen Jahren das Thema Grenze eben aufgebauscht haben, ist das ein echtes Hindernis. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in anderen Swing States, die weiter weg von der Grenze sind, sagen wir mal Michigan oder sowas oder Pennsylvania, vielleicht nicht so eine große Rolle spielt, wobei natürlich, Klammer auf, immer dieses Thema Fentanyl auch eine Rolle spielt, das über die Grenze geschmuggelt wird, das nichts mit den einzelnen Menschen zu tun hat, die da über die Grenze kommen. Die müssen alle ihr Hab und Gut abgeben, die können gar nichts schmuggeln, außer sozusagen das nackte Leben. Aber auch das ist etwas, wo es dann heißt, sie ist schuld daran, dass unsere Kinder an Überdosen sterben, ne?
Und es ist ein Thema, wo die Republikaner ja nicht von lassen können, weil das halt zu ihrer Strategie schon immer dazugehört hat. Und Donald Trump ja jetzt sowieso, dadurch, dass er nicht mehr Joe Biden als Gegner hat, das Thema Alter nicht mehr so sehr spielen kann. Dann ist das Thema Abtreibung im Wahlkampf ja für ihn ein Problem, weil er da ja auch so ein bisschen nicht so einen klaren Kurs gefunden hat, wie das die Demokraten haben und wie das Kamala Harris ja eben auch glaubhaft vermitteln kann, weil sie sich ja schon seit Jahren dafür einsetzt, dass Abtreibungen weiter erlaubt bleiben. Also insofern, wer die Position einnimmt, ist eben eher bei Harris, und insofern ist die Grenze ein Thema, was für die Republikaner einfach zentral bleiben wird im Wahlkampf, und insofern wird Kamala Harris, genauso wie du gesagt hast, Katrin, ja immer wieder gezwungen sein, sich damit auseinanderzusetzen und zu reagieren.
Und wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, dieses ganze Thema Grenze und illegale Einwanderung, das spielt zwar eine riesengroße Rolle in Arizona, auch gerade weil es eben politisch so stark aufgeladen ist, wie ihr das eben schon schön beschrieben habt, aber es ist eben auch nicht das einzige Thema. Vielleicht zum Abschluss nochmal, lasst uns drauf schauen, was bewegt die Menschen in Arizona sonst noch? Gibt es ein anderes Thema, was euch aufgefallen ist?
Also was mir so aufgefallen ist, während ich mit Leuten gesprochen habe, ist, dass diese Republikaner in Arizona doch schon noch eine andere Kategorie von Republikanern ist, wie ich sie anderswo erlebt habe. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Arizona ist ja entstanden als Staat von sehr freiheitsliebenden Menschen und Glückssuchern. Mhm. Und dieses Gefühl, die Demokraten wollen uns unsere Freiheit nehmen, das habe ich immer wieder getroffen. Also die großen Städte, Phoenix zum Beispiel und Tucson, die sind demokratisch regiert, und da wollen die Bürgermeisterinnen in dem Fall zum Beispiel auch gerne Dinge tun, um ihre Städte lebenswerter zu machen. Also Phoenix wächst wie bekloppt, Tucson wächst wie bekloppt, die Leute haben da attraktive Arbeitsplätze und das Klima ist im Winter ja auch sehr, sehr angenehm. So, und dann gibt es halt die Versuche, diese Städte so ein bisschen umweltfreundlicher umzubauen, sich mit Klimaschutz zu beschäftigen, auch mal zu Fuß zu gehen und vielleicht den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Das ist in der Wahrnehmung vieler Republikaner aber tatsächlich Teufelswerk. Ich habe mich mit Marissa Hamilton unterhalten. Das ist eine Graswurzelaktivistin, die mit Tausenden von Ehrenamtlern Petitionen und Anträge bei Gemeinden einreicht. Und die hat zum Thema Nahverkehr eine ganz dezidierte Meinung.
The mayor of Phoenix, I think, has a vision to make Phoenix a very high-density city without personal transportation freedom anymore. And I strongly oppose that. I think that in order to maintain freedom, you must have the freedom to have transportation.
Also sie sagt, dass die Bürgermeisterin, muss man an der Stelle sagen, die Vision hat, Phoenix zu einer verdichteten Stadt zu machen. Also wir sehen da sehr, sehr viele Einfamilienhäuser, die sich ins Umland fressen, immer neue Siedlungen mit immer gleich aussehenden Einfamilienhäusern. Sie will das also verdichten, also im Sinne von Mehrfamilienhäusern bauen. Und Marissa bemängelt, dass die Bürgermeisterin den öffentlichen Nahverkehr fördert, weil sie sagt, sie lehnt das ab. Man braucht die Freiheit, sich sein Verkehrsmittel selber zu wählen. Das gehört für sie zu ihrem Freiheitsbegriff unbedingt dazu. Und auch die Freiheit, ob ich jetzt ein Einfamilienhaus bewohne oder ein Mehrfamilienhaus, das gehört alles zu diesem Freiheitsbegriff dazu. Also jede Vorstellung eines Bürgermeisters, so wie wir es ja aus Deutschland kennen, dass man mal die Initiative ergreift und in die Zukunft guckt. No way, das muss alles der Markt regeln, das muss der Kapitalismus regeln. Das ist alles Begriff der Freiheit von Arizona. Und sie haben es tatsächlich mit dieser Graswurzelinitiative geschafft, ein ähnliches Projekt in Tucson zu Fall zu bringen. Das ist schon sehr, sehr irre. Die Regierung soll sich raushalten. Wir können das alleine, bleibt uns bloß weg. Und weil die Demokraten eben doch eher die Neigung haben, den Staat zu stärken und staatliche Initiativen zu ergreifen, kriegen die bei bestimmten Wählergruppen keinen Fuß in die Tür.
Etwas, worüber ich tatsächlich bisher noch nie gehört habe im Zusammenhang mit Arizona, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich finde, das kann man gut mal im Hinterkopf behalten, wenn es darum geht, wie es politisch weitergehen wird in diesem Bundesstaat in den nächsten Wochen und Monaten. Das werden wir für euch natürlich auch weiter im Blick behalten. Und wenn ihr mehr Eindrücke aus Arizona sehen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt Sarahs Weltspiegel-Beitrag anschauen, entweder online im Ersten oder bei YouTube unter dem Titel Arizona, die Grenze zu Mexiko als Dauerthema im US-Wahlkampf. Sage ich es richtig?
Ja.
Sehr gut. Und wenn euch generell dieses Thema Grenze interessiert, dann könnt ihr auch mal reinhören in unsere älteren Podcast-Folgen. Unter anderem beschäftigen wir uns da mit der Fentanyl-Epidemie an der Grenze und auch damit, wie es eigentlich in Texas und in Kalifornien so aussieht an der jeweiligen Grenze zu Mexiko. Die Folgen findet ihr online auf ndr.de/die Korrespondenten oder in der ARD-Audiothek. Genauso wie all unsere anderen Folgen. Jede Woche Freitag gibt's da eine neue für euch. Vielen Dank für die Folge dieser Woche an Katrin Brandt und Sarah Schmidt und vielen Dank auch an Leonie Winter, die das Ganze technisch für uns möglich gemacht hat.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.